Sollte man in diesen Tagen noch in den Süden fahren oder sollte man es lassen? Einer, der das getan hat, ist Sergei Lochthofen. Ich freue mich, dass ich ihn trotzdem erreiche. Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und freue mich natürlich für Sie, dass es in Erfurt erstmal wieder ein bisschen regnet. Das ist ja die ganz große gute Nachricht heutzutage, dass es nicht nur Hitze ist, dass es nicht nur 30 Grad sind, sondern dass die Natur auch ein bisschen aufatmen darf. Insofern sage ich mal, ist es ja auch bei Ihnen im Studio nicht ganz so schlecht.
Das stimmt. Und ich habe letztens bei einer Wettervorhersage oder bei einer Reportage gesehen, ja, schlechtes Wetter in Deutschland, weil es geregnet hat. Ich finde, Regen ist kein schlechtes Wetter. Da müssen wir unser Verhältnis ein bisschen ändern, oder?
Das ist vorbei. Das tun wir beide ja in der Sendung schon immer und sagen, ja, meine Herrschaften da draußen braucht sich was zusammen. Es verbrennt ein Teil der Welt, auch ohne Kriege. Das heißt, es wird zu heiß. Und wenn wir es ein bisschen besser hinkriegen würden, das wäre schon nicht schlecht. Interessant war ja, der Juni ist ja in Europa, in Westeuropa vor allem, schon der heißeste aller Zeiten gewesen. Aber in Thüringen nicht so viel, wie ich mitbekommen habe. Und das sehe ich natürlich auch mit Blick auf meinen Rasen und auf die Pflanzen, dass es immer mal doch bei uns geregnet hat. Also vielleicht haben wir ja eine Chance in dieser ganzen heißen Suppe, ein Stückchen eine Insel zu sein, die ein bisschen kühler ist.
Ja, dennoch muss man den Vögeln immer Wasser geben. Ist es richtig, dass sie auch Möglichkeiten zum Baden und zum Trinken brauchen?
Ja, ganz, ganz elementar. Also ich habe ja meine Krähen, mit denen ich ja zu tun habe. Und ich habe mal oben, ganz oben auf dem Dach, auf dem Balkon gesessen. Und da kam sie geflogen an die Dachrinne, hat sich hingesetzt, immer das Köpfchen rumgedreht. Die Clara heißt sie, die Große. Die Chefin der Veranstaltung natürlich. Ja. Und bei den Vögeln ist das noch alles ordentlich geregelt. Ja. Und hat immer wieder den Kopf geneigt. Dann bin ich runtergegangen, habe nochmal Wasser in die Schüssel getan. Dann hat sie das getrunken. Das heißt also, die hat auch schon mitgekriegt, wie man es organisieren kann bei diesem Wetter.
Die Vögel scheinen schlauer zu sein als die Menschen in Teilen, ne?
Ja, wenn man die Weltlage sieht und die großen Führer dieser Zeit, dann muss man sagen, ja, die Vögel sind zwar auch zum Teil grausam und die einen verjagen die anderen, wenn sie Futter haben. Das ist ja auch nicht gerade immer nett, dazu zu sehen. Aber insgesamt benehmen wir uns zumindest teilweise nicht so, als ob wir die höchste Form der Schöpfung seien.
Naja, das ist noch nicht ausgemacht, ob wir die höchste Form. Welche wird ja die KI, die künstliche Intelligenz, irgendwann uns überholen? Hat sie ja vielleicht zum Teil schon mal sehen. Kommen wir mal zu...
Vielleicht reden wir ja beide schon als Avatare und wissen es beide noch nicht.
Ah, uns ist gar nicht bewusst, dass wir es gerade verstehen. Ja, die Frage, was eigentlich Bewusstsein ist. Kommen wir mal zu der Schlammschlacht im Bundestag. Was ist denn da los?
Naja, ich würde mal sagen, es wird sehr an der Oberfläche diskutiert. Also es geht um drei Richter, also bei einer Richterin, die die SPD vorgeschlagen hat. Normalerweise eine Routinegeschichte, die, ich glaube mal, in den letzten 40 Jahren, in der Zeit, wo ich die Politik beobachte, nie irgendwie eine größere Rolle gespielt hat. Und plötzlich bläst sich das auf und wird zur Krise angeblich. Merz hat ja gestern versucht, in der ARD das ein bisschen runterzuspielen, was das Einzige ist, was er machen kann an dieser Stelle. Spahn ist beschädigt, Merz ist beschädigt, die Koalition ist beschädigt und natürlich wurde es auch hochgeblasen sehr stark. Aber unterhalb dieser Ebene gibt es natürlich tatsächlich eine, wir sehen es in Amerika, es gibt einen Kulturkampf der Rechten, die versuchen bestimmte wichtige Positionen zu besetzen. Und wenn man sich diese ganze Geschichte jetzt anschaut, das hat sich hochgeschaukelt aus rechten Portalen, also da, wo die neue Rechte zu Hause ist, ist es rübergeschwappt in die sozialen Medien, getrieben natürlich, nicht zufällig, nicht nebenbei, und ist dann von Springer und anderen aufgeschnappt worden, Bild, und andere machten dann eine richtige Kampagne draus. Und dann wird es natürlich zu einer Schlüsselfrage. Wir sehen es ja bei Donald Trump. Das oberste Gericht kann ihn stoppen, kann ihn aber auch gewähren lassen. Und das lässt ihn gewähren, weil die meisten Richter eher über die Jahre und die Republikaner handverlesen da reingedrückt haben. Und ich glaube, da gibt es ein Gelüst auch bei den Rechten innerhalb der CDU, möglicherweise auf diese Art und Weise die gesellschaftliche Entwicklung stark zu beeinflussen.
Das heißt, das wird sich klären lassen, aber es bleibt natürlich ein Schaden innerhalb der Koalition.
Naja, es ist vergessen sehr schnell, wenn sie es schnell klären, sage ich mal. Wenn sie eine Hängepartie machen daraus und der Jens Spahn, der ja eher zum rechten Flügel in der CDU gehört, der aber diese Leute nicht sozusagen hinter sich stehen hat und in so einer schwächenden Situation nach außen hin den Eindruck vermittelt, wir hätten es wieder mit der Ampel zu tun. Das heißt, erst wird eine Entscheidung getroffen, dann wird sie wieder sozusagen gecancelt etc. etc. Das darf dem Land nicht noch einmal passieren. Da müssen die schon sozusagen gut zusammenarbeiten und nicht hinterher im Plenarsaal vielleicht die Heckenschützen wieder das Regieren haben.
Kommen wir mal zu Trump. Rauszufinden, was ihn antreibt, ist schwierig. Wahrscheinlich ist es Diesel. Was ist da? Jetzt will er doch wieder Waffen liefern. Europa soll bezahlen. Unberechenbar wie immer, oder?
Naja, ich glaube, das ist wirklich die Analyse, dass es ein selbstsüchtiges, großes Kind ist. Das haut schon hin. Und als Immobilien-Tycoon hat er ja vielleicht damit auch Erfolg gehabt. Natürlich ein großes Land und die Weltprozesse sozusagen auf diese Weise zu führen, ist natürlich ein Chaos, Erzeugung von Chaos. Wir erwarten ja für heute in Amerika durch die Zeitverschiebung etwas später ja angeblich eine klare Entscheidung seinerseits zur Ukraine. Möglicherweise ist tatsächlich nur die Verkündung dieser Patriot-Lieferungen, die die Europäer 100% bezahlen. Das heißt, er liefert, produziert, das heißt, die Arbeitsplätze und die Kosten, die Gewinne bleiben in Amerika und die Risiken und alles, was damit zusammenhängt, Europa. Aber das ist ein Teil der jetzigen Entwicklung. Da können wir auch noch nicht mal mit den Zähnen knirschen, weil die Amerikaner schon einen Großteil der Waffenlieferungen und des Widerstandes der Ukraine organisiert haben. Aber es gibt dahinter auch aus meiner Sicht noch eine andere Entwicklung. Donald Trump hat höchstwahrscheinlich Radio frei gehört, wo wir ja, immer sicher gesagt haben, er macht im Verhältnis zu dem KGB-Fuchs Putin den Trottel. Das heißt, er führt ihn an der Nase vor, er arbeitet auf Zeit, er versucht sozusagen kein bisschen von seinen Maximalforderungen abzugehen, etc., etc. Und das dämmert jetzt langsam auch dem Donald Trump, dass er sozusagen den Trottel in der Weltpolitik spielt. Und da können solche Kinder, beleidigt wie sie sind, dann auch überreagieren. Also Putin muss trotzdem aufpassen, dass es nicht zu weit treibt. Wir werden sehen, was heute für eine Erklärung ist. Im Übrigen bin ich überzeugt, dass Donald Trump wirklich von sich glaubt, dass er den Friedensnobelpreis verdient hat, wie Netanyahu. Also zwei Ganoven schlagen sich gegenseitig zum Friedensnobelpreis vor. Warum eigentlich nicht Netanyahu? Und habe ich nicht ganz verstanden, warum nicht beide zusammen? Ja. Aber ich vermute mal, da sehen wir noch ein Stückchen in dieser Welt davon entfernt, solche Leute den Friedensnobelpreis zu geben.
Wenn jemand so von sich eingenommen ist und sich vor allen Dingen selbst überschätzt, dann kann man ihn auch leicht manipulieren. Passiert das auch?
Ja, selbstverständlich. Also Putin ist natürlich, erstens bringt er die Erfahrung mit, zweitens auch eine Denkweise des Geheimdienstlers. Das heißt also, ganz offen ins Gesicht zu lügen, hinterher was ganz anderes zu machen. Und wenn der Erfolg dann sich einstellt, zu sagen, das gehört mit zum Geschäft. Wir haben das ja damals bei der Annexion des Krim erlebt. Er sagt ja, haben mit diesen kleinen grünen Männern, die da die Krim besetzen, nichts zu tun. Es könnte sich ja jeder im Laden eine Uniform kaufen. Er kenne diese Leute gar nicht, ja. 5 Jahre später, als er triumphal einen Film drehen ließ, einen Propagandafilm, wie schön man das in der Krim gemacht hat und die annektiert hat, hat er ganz offen im Interview mit dem russischen Fernsehen zugegeben, natürlich habe ich an der Stelle nicht die Wahrheit gesagt und gelogen, aber das gehört halt zum Geschäft. Und das ist etwas, was natürlich in der Politik, finde ich, keinen Einzug haben sollte. Da müssen wir uns auch, dürfen wir uns auch nicht damit abfinden, dass Leute uns direkt ins Gesicht lügen und hinterher sagen, ja, das gehört zum Geschäft.
Kommen wir mal zu diesen unsäglichen Grenzkontrollen, die ja gar nichts bringen, weil es gibt Trampelpfade und Möglichkeiten natürlich von Polen nach Deutschland und umgekehrt zu kommen. Also das ist reine Symbolpolitik, die an sich schon gefährlich ist, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich kann mich ja noch erinnern, ich gehöre zu der Generation, ich gehe mal davon aus, einige unserer Zuhörer auch, als die DDR und die Tschechen, Tschechoslowakei damals und die Polen vereinbarten Anfang der 70er Jahre, dass man sozusagen visafrei über die Grenze konnte. Was war das für ein tolles Gefühl? Wir haben das ja immer nur im Fernsehen gesehen, wie in Europa, im Westlichen bis nach Italien, Spanien, überall das Ganze längst möglich war, ohne dass da irgendwas passierte. Und endlich durften wir auch, wenn man irgendwo im Zinnowitz oder in Ahlbeck irgendwo unterwegs war, ich bin ja viel getrennt in dieser Zeit, war ja noch ein junger Mensch, und dann konnte man über diese Grenze in Schwinnerusch hier oder wo auch immer, das war schon ein tolles Gefühl. Wir sind dann gleich in diesem Sommer bis nach Danzig getrennt und man hat das Gefühl, ja, jetzt öffnet sich die Welt, jetzt kann es noch gut vorangehen. Es ist nicht gut, wenn wir sozusagen auf der großen, großzügigen Ebene sozusagen da Einschränkungen einführen. Nur das Dilemma ist, 90% der Menschen interessiert das gar nicht in Deutschland oder in Frankreich, weil sie nicht an der Grenze leben, weil sie nicht täglich mit den Vorzügen einer sozusagen kontrollfreien Grenzüberschreitung zu tun haben. sondern das ab und zu mal im Urlaub machen, das juckt die dann vielleicht dann nicht so sehr. Also ich glaube schon, ein Rückzug hier Europas ist ein Einknicken vor den Rechten und das ist die Konsequenz aus dieser Situation. Da spielt tatsächlich Symbolik eine Rolle. Und man versucht auf diese Art und Weise den Druck, den übergroßen Druck, der da ist, weil selbst in den kleinsten Orten, selbst in Regionen, wo sonst nicht viel Ausländer war, denken Sie doch mal an Gera, da waren 1-2% Auslandanteil, jetzt sind es 15, ja. Da einfach den Druck rauszunehmen, so leicht wird es aber nicht gehen.
So leicht wird es nicht gehen, das wird ist eine Debatte. Die Festung Europa wird uns, ja, die ja nie gehalten werden kann, wird uns weiter beschäftigen. Das heißt, das Thema Migration, das Thema Klimawandel und Klimakatastrophe stehen eigentlich ganz oben, oder?
Das ist völlig richtig, das haben wir ja in unserer Sendung immer wieder gesagt, dass wir eigentlich diese fast täglich uns sozusagen begegnende Veränderung draußen der Natur, dass wir das ignorieren. Das sind Menschen oftmals in dieser Situation. Sie möchten keine sozusagen Beunruhigung haben. Denken Sie an das Jahr 1913, da haben die alle noch getanzt und gesagt, da passiert nichts und das wird schon nicht so kommen. Und dann ist über einen Zwischenfall in Sarajevo auf dem Balkan plötzlich ein Weltkrieg entstanden. Das heißt also, ich glaube, wir sind da auch so veranlagt, höchstwahrscheinlich hat die Natur sich was dabei gedacht, dass wir die unmittelbare Bedrohung nicht immer so wahrnehmen, wie es eigentlich sein sollte. Ich will auch nicht ständig jetzt jemand sein, der nur negativ darüber redet, aber ich glaube, wir müssen aufpassen, wir geben jetzt sehr, sehr viel Geld für unsinnige Rüstung aus, nur weil ein Diktator in Europa sich das wünscht. Das ist keine gute Entwicklung, wir brauchen das Geld für ganz andere Dinge. Ich hoffe doch zumindest, dass wir einen Weg finden in den nächsten Jahren. Das wird jetzt nicht in den nächsten Wochen oder Monaten sein. Aber diese Entwicklung wieder zurückzudrehen und uns dann auf das Wesentliche zu konzentrieren. Weil natürlich für viele, viele Millionen Menschen in Afrika oder in Asien das Leben lebensunfähig wird mit dieser Hitze. Und sie werden sich in Bewegung setzen und dann werden wir als Rechtsmigration erleben.
Das Wesentliche scheint mir die Ungleichheit zu sein, dass der Reichtum, die Ressourcen dieser Welt ungleich verteilt sind und die, die zu viel haben, die haben auch noch Macht. Scheint das Kernproblem zu sein, oder?
Naja, da können wir lange drüber philosophieren, aber ich will einfach nur auf eine Besonderheit hinweisen. Natürlich wussten vor 50, 60 Jahren oder 100 Jahren die Menschen auch, dass es im Unterschiede gibt und dass es einigen gut geht und einigen weniger gut und anderen sogar sehr schlecht. Aber das war alles sehr abstrakt an dieser Stelle. Man hatte es unmittelbar nur mit eigenen sozusagen Mächten zu tun und musste sich da arrangieren. Heute hat jeder in Afrika ein Handy und kann da reinschauen und kann schauen, wie in Europa gelebt wird und wie in gelebt wird. Und dieser Widerspruch natürlich, der ist jetzt unmittelbar in der Hosentasche sozusagen liegt, ja, das macht mit den Menschen etwas. Das verstehen wir alles noch nicht, weil wir wissen noch nicht, die Social Media, wie sie auf die Psychologie und auch auf die Zersetzung des Staates zum Beispiel wirken. Und wir denken immer noch, das geht genauso weiter wie vor 20 Jahren. Nein, das hat sich schon ganz schön verändert. KI kommt dazu. Man kann damit auch die Realität überall falsch abbilden und die Leute glauben es trotzdem, weil die Macht der Bilder ist ungebrochen. Und an dieser Stelle noch dazu, die ganze Welt kann jetzt schauen, wie man in Amerika, wie man in Deutschland lebt, wie man badet, wie man frühmorgens frühstückt oder was auch immer. Das heißt, das verändert auch diese Menschen da draußen und die sagen, ja, ich habe nur ein Leben und das verbringe ich jetzt hier mit Überleben sozusagen in einer Dürreregion. Gehe ich doch lieber weg.
Kommen wir mal abschließend noch zum Fernweh. Das Wort Trampen müssen wir nochmal erklären. Also Trampen heißt per Anhalter, also die Hand und den Daumen raushalten und dass einem jemand mitnimmt. Ist nicht mehr so verbreitet, oder? Per Anhalter durch die Gegend zu reisen.
Heute gibt es viele andere Möglichkeiten. Zweitens, die Welt ist auch unmittelbarer geworden aus meiner Sicht. Also früher waren Jungs wie Mädchen, also ich gehöre zu dieser Generation, die in den 70er Jahren den ganzen sozusagen sozialistischen Länder, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, bis zum Schwarzen Meer, bis zur türkischen Grenze, bereist haben, alles nur mit Trampen, Autos halten, war ein großes Abenteuer, also im Rahmen dieses Ganzen. Heute würde ich nicht ohne weiteres meiner Enkeltochter sozusagen zustimmen, wenn sie sagt, ja, ich will mal nach Costa Rica trampen, oder wo auch immerhin, die Welt ist ja größer geworden. Das heißt also, es hat sich schon einiges da verändert und es sind auch Situationen gewesen, wenn ich im Nachhinein denke, auch für einen jungen Burschen, also wir sind meistens nicht allein zu zweit gewesen, aus dem Dritt, dass man da doch ganz schön haarige Situationen erlebt, sind auch einige ausgeraubt worden. Aber das gehörte dann zum Risiko und zwar überschaubar. Aber heute, ja, ich würde sagen, geht schon los. Du nimmst jemanden mit. Ich bin eigentlich jemand, der auch Leute mitnimmt. Aber allein mit einem Mädchen im Auto würde ich nicht fahren wollen, weil der Verdacht sehr schnell ist, dass du irgendwo in eine Situation gerätst, aus der du nie wieder rauskommst, ja, sage ich mal, auf gut Deutsch jetzt, aus meiner Sicht. Und insofern, ja, zurückhaltender geworden, obwohl ich selbst zu der Generation, ja, durch Trenden geprägten Generation, wie gesagt, nach Polen, nach Ungarn, nach Tschechien sowieso, aber auch weiter unten im Süden.
Da sind Sie jetzt gerade, da wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Genießen Sie das Meer und kommen Sie heil und unbeschadet zurück, bitte.
Na, ich bin schon fast auf dem Weg. Der Klimawandel entwickelt. Und wünsche natürlich den Erfurtern und den Weimarern ordentlich Regen in dieser Woche.
Alles klar. Ich danke Ihnen. Tschüss, schönen Tag, Herr Lochthofen.
Tschüss. Tschüss. Danke für den Anruf.